Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Info nach der Sommerpause. Schön, dass ihr uns nach 5 Wochen wieder zuhört. 5 Wochen Sommerferien für viele, 5 Wochen, in welchen in der Nachrichtenwelt meist wenig passiert. Nicht ganz so in diesem Sommer, deshalb werden wir gleich nach den aktuellen Nachrichten ein paar wichtige Themen der letzten 5 Wochen Revue passieren lassen. Danach tönt es dann so.
Je vais me présenter pour donner la possibilité aux Tunisiens de choisir. Et c'était 5h du matin. Mon mari n'était même pas au courant. Il était en France, personne n'était au courant.
Das sagt Kalthum Kenu. Um 5 Uhr morgens entschied sie, für die tunesischen Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Niemand wusste davon, nicht einmal ihr Mann. Kalthum Kenu ist Richterin in Tunis und war die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin in der Geschichte Tunesiens. Wir haben sie getroffen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Lucia Vasella die aktuellen Meldungen des Tages.
Nach einer Gedenkfeier für den getöteten Michael Brown ist es in der US-Stadt Ferguson zu Zusammenstößen gekommen. In Ferguson versammelten sich gestern hunderte Menschen, um dem Tod des schwarzen Teenagers Michael Brown zu gedenken. Der unbewaffnete 18-Jährige war vor einem Jahr von einem weißen Polizisten erschossen worden. Die Kundgebung verlief friedlich, danach kam es jedoch zu Krawallen. Dutzende Demonstranten blockierten Straßen und warfen Schaufensterscheiben ein. Die Polizei fuhr mit gepanzerten Fahrzeugen auf. Bei den Zusammenstößen fielen Schüsse, durch diese wurden 2 Personen verletzt, mindestens einer davon ein Demonstrant, teilte die Polizei mit. In Istanbul kam es heute Morgen an 2 Orten zu Explosionen und Schießereien. Vor einer Polizeistation ist ein Sprengsatz in einem Fahrzeug detoniert. Laut der Nachrichtenagentur Dogan wurden bei dem Angriff die 2 Angreifer getötet und 10 Personen verletzt. Zuvor kam es beim US-Konsulat in Istanbul zu einem Schusswechsel. Nachdem die Polizei zurückgeschossen hatte, seien die Täter geflüchtet. Dies berichtete der Sender CNN Türk. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Sicherheitskräfte in der Türkei befinden sich derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft, denn vergangenen Monat rief die Regierung einen Krieg gegen den Terrorismus aus. Seither greifen die Sicherheitskräfte, die Streitkräfte von der Türkei, sowohl die Islamistenmiliz IS in Syrien als auch die kurdischen PKK-Kämpfer im Nordirak an. Mehr zum Thema hören Sie gleich nach den Nachrichten. In Haiti ist es bei Parlamentswahlen zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei musste mehrfach eingreifen und 26 Wahllokale schließen. Das teilte die Regierung des Karibikstaates mit. Auch der monatelange Wahlkampf war von Gewalt überschattet. Die Parlamentswahlen fanden außerdem mit 4-jähriger Verspätung statt. Schuld für die Verspätung ist ein tiefes Zerwürfnis zwischen Haitis Staatschef Michel Martelly und der Opposition. Im Januar wurde gar das Parlament aufgelöst. Seither blieb Haiti ohne Volksvertretung. Erste Ergebnisse der Parlamentswahl werden im Verlauf der Woche erwartet. Es zeichnet sich eine äußerst niedrige Wahlbeteiligung von rund 15% ab. Bis Ende des Jahres sollen in Haiti unter anderem noch Kommunal- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Auch Argentinien hat gestern gewählt. Etwa 32 Millionen Wahlberechtigte haben bei einer Vorwahl ihre Präsidentschaftskandidaten für die eigentliche Wahl im Herbst bestimmt. Es zeichnet sich ein Sieg von Daniel Scioli, des Kandidaten der Regierungspartei von Präsidentin Cristina Kirchner, ab. Auf Platz 2 folgt Mauricio Macri, der Stadtpräsident von Buenos Aires, der für das Mitte-Rechts-Bündnis Cambiinos antritt. Beide Kandidaten sind frühere Geschäftsmänner und haben eine Abkehr von Kirchners Politik angekündigt. Präsidentin Kirchner selbst darf nach 2 Amtsperioden nicht mehr kandidieren. Weiterhin versuchen fast täglich Flüchtlinge in überfüllten Booten über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Am Wochenende mussten mehr als 1000 Flüchtlinge gerettet werden. Allein am Sonntag seien bei 5 Hilfseinsätzen knapp 700 Menschen gerettet worden. Unter den Flüchtlingen seien knapp 50 Minderjährige und gut 100 Frauen gewesen. Dies teilte die italienische Küstenwache mit. Zum Wetter. Morgen Dienstag ist es zeitweise sonnig bei Höchstwerten um 26 Grad. In der zweiten Tageshälfte gibt es vor allem über den Bergen ein paar Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch und Donnerstag wird es mit 31 Grad wieder heiß. Vor allem am Donnerstag sind im Verlauf des Tages Gewitter möglich.
Rabe Info.
Das Wetter der letzten 5 Wochen haben wir von der Inforedaktion genossen. Die Nachrichten aus aller Welt hingegen haben bei uns zuweilen Kopfschütteln ausgelöst. Insbesondere die Ereignisse in der Migrations- und Asylpolitik. Wilmar Hall mit dem Best-of der letzten 5 Wochen.
Asyl- und Migrationspolitik ist ein politischer Dauerbrenner. Vor den Wahlen merkt man das ganz besonders, wenn sich die Parteien mit immer neuen, mehr oder eher weniger durchdachten Ideen zu profilieren versuchen. Besonders eindrücklich ist ein Vorschlag der Christlichen Volkspartei von Anfang August. Die CVP fordert Arbeitszwang für Asylsuchende. CVP-Ständerat Urs Schwaller meinte, gegen Schutz, Sicherheit und Nahrung könnten die Flüchtlinge ja auch etwas leisten. Das Positionspapier löste viel Kopfschütteln aus, selbst in der eigenen Partei. Weil erstens, realistischerweise bietet die Privatwirtschaft wohl kaum Hand, den Arbeitszwang umzusetzen. Wer stellt schon gerne Menschen ein, die von einem Tag auf den anderen allenfalls wieder ausreisen müssen? Zweitens, Arbeitszwang ist Zwangsarbeit und verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Drittens, das Geld, das die Flüchtlinge erwirtschaften, sollen sie nicht selber behalten dürfen. Willkommen in der modernen Sklavenhaltergesellschaft. Stattdessen soll das Geld in einen Fonds fließen für das Flüchtlingswesen. Was soll denn damit bezahlt werden? Grenzzäune vielleicht? Apropos Grenzzäune, nach Bulgarien, Griechenland und Spanien versucht nun auch Ungarn mit Grenzzäunen gegen die irreguläre Einwanderung vorzugehen. Ende August soll der Zaun stehen, 4 Meter hoch und 175 Kilometer lang soll er die ganze Grenze zu Serbien vermauern. Gegen Ende des Kalten Krieges war Ungarn das erste Land, das den eisernen Vorhang lüftete, die freie Ein- und Ausreise zwischen Ost und West erlaubte. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, baut das Land bereits an einem neuen eisernen Vorhang gegen neue Feindbilder. Die Ankündigung Ungarns, den Grenzzaun zu bauen, spürt auch Nachbar Österreich. Die Asylzahlen steigen, treffen die Behörden unvorbereitet, Lager und Zentren sind überfüllt. Besonders gravierend ist die Situation im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen bei Wien. Seit letzten Mittwoch gilt dort aus sanitären Gründen ein Aufnahmestopp. Keine neuen Flüchtlinge werden mehr reingelassen, außer für Registrierung, Befragung und Gesundheitscheck. Vor 2 Jahren galt noch, Traiskirchen soll 500 Flüchtlingen Obdach bieten. Dieser Erlass wurde vor kurzem aufgehoben. Derzeit leben im Lager rund 9-mal so viel, nämlich 4.500. Männer, Frauen, Schwangere und Kinder übernachten draußen unter freiem Himmel oder in improvisierten Zeltstätten. Ein Mitglied der Volksanwaltschaft, ein staatliches Gremium, das die Lage in Traiskirchen untersuchte, meinte gegenüber der österreichischen Zeitung Der Standard, derzeit sei die Frage, welche Menschenrechte dort überhaupt noch eingehalten würden. Zusätzlich brisant für uns ist, für die Betreuung des Lagers in Traiskirchen zuständig ist eine Schweizer Firma, die ORS Service GmbH, die auch hierzulande immer wieder von Migrationsorganisationen harsch kritisiert wird. Wir bleiben dran. Einen ersten Bericht über die Lage in Traiskirchen hören Sie morgen im Rabe Info. Die jüngsten Entwicklungen in der Asyl- und Migrationspolitik inspirieren nicht nur das Rabe Info zu bösen Kommentaren, sondern auch die deutsche ARD. Ein Kommentar, der in den letzten Tagen besonders hohe Wellen schlug, machte Panorama-Moderatorin Anja Reschke von der ARD. Sie meinte, es sei nun definitiv an der Zeit, Klartext zu sprechen.
Wenn ich jetzt hier öffentlich sage, ich finde, Deutschland soll auch Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen, was glauben Sie, was dann passiert? Es ist nur eine Meinung, die darf man äußern. Schön wäre also, wenn darüber sachlich diskutiert würde. Aber so würde es nicht laufen. Ich bekäme eine Flut von Hasskommentaren. Scheiß Kanaken, wie viel wollen wir noch aufnehmen, sollen abhauen, soll man anzünden, all sowas halt, wie üblich. Bis vor kurzem haben sich solche Kommentatoren noch hinter Pseudonymen versteckt. Aber mittlerweile wird sowas längst auch unter Klarnamen veröffentlicht. Anscheinend ist das nicht mal mehr peinlich. Im Gegenteil, auf Sätze wie Dreckspack solle mehr ersaufen, bekommen sie auch noch begeisterten Zuspruch und eine Menge Likes. Wenn man bis dahin also ein kleiner rassistischer Niemand war, fühlt man sich da natürlich plötzlich ganz toll. Jetzt kann man sagen, na gut, Idioten gibt es immer, am besten ignorieren. Aber es sind ja eben nicht nur Worte, sondern es gibt sie ja schon, die Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Hasstiraden im Internet haben ja längst gruppendynamische Prozesse ausgelöst. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist gestiegen. So kann es nicht weitergehen. Nun ist die eine Möglichkeit Strafverfolgung. Das wird ja zunehmend auch gemacht. Ein Facebook-Hetzer aus Bayern wurde gerade zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung verurteilt. Das zeigt schon mal Wirkung. Aber das alleine reicht nicht. Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das nicht toleriert. Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbrannt oder vergast werden sollten, dann sollte man das ganz deutlich kundtun, dagegenhalten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Einige sehr verdienstvolle Blogs tun das schon, aber es sind noch zu wenige. Der letzte Aufstand der Anständigen ist 15 Jahre her. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare zu diesem Kommentar.
Und die von Anja Reschke prognostizierten Kommentare ließen denn auch nicht lange auf sich warten. Über 6 Millionen Menschen haben den ARD-Kommentar bereits gesehen. Ein Rekord. In diesem Sinne, Chapeau, Frau Reschke und Wolan, SRF und ORF. Vielleicht ist es Zeit, es dem ARD gleich zu tun und ein bisschen mehr Empörung zu zeigen, weil auch das generiert offensichtlich die allerseits mit allen Mitteln angestrebten Marktanteile.
Danke, Wilma Rall. Empört euch die Aufforderung des ehemaligen französischen Widerstandskämpfers und Diplomaten Stefan Essel ist aktueller denn je. Die Welt bleibt ungerecht und kriegerisch. Das hat sich in den letzten 5 Wochen nicht geändert. Es ist damit zu rechnen, dass weiterhin täglich Menschen versuchen werden, in die friedlicheren und wirtschaftlich besser gestellten Regionen der Welt zu gelangen. Im Osten der Ukraine ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wieder völlig eskaliert. Von der vereinbarten Waffenruhe ist kaum mehr etwas zu spüren. Auch ein anderer Waffenstillstand wurde beendet, nämlich die Waffenruhe zwischen der Türkei und der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung. Der türkische Präsident Erdogan, der sich verzweifelt an seine Macht klammert, hat den lange andauernden und hoffnungsvoll stimmenden Friedensprozess mit Kurdistan für beendet erklärt. Unter dem Vorwand, gegen den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen, ließ er stattdessen kurdische Stellungen in Syrien und im Irak bombardieren. Fast 400 kurdische PKK-Kämpfer sollen dabei getötet worden sein. Die PKK dementierte entsprechende Meldungen zwar, doch die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die kurdische Unabhängigkeitsorganisation PKK verübte verschiedene Anschläge in der Türkei. Ein wichtiger Grund, warum Präsident Erdogan den Friedensprozess stoppte, könnte darin liegen, dass er bei den letzten Wahlen viel Macht einbüßte, zugunsten der größten kurdischen Partei. Mit dem Eingreifen der Türkei in die Kriege in Syrien und im Irak eskaliert der Konflikt weiter. Allerdings gab es in den letzten Wochen einen Hoffnungsschimmer für die Region, nämlich das Atomabkommen mit Iran. Das Abkommen, das Mitte Juli nach jahrelangen Verhandlungen zustande kam, darf als historisch betrachtet werden. So saßen Iran, Russland, die USA und die wichtigsten EU-Länder zusammen am Tisch. Falls das Abkommen in den betroffenen Ländern ratifiziert wird, wird eine Öffnung des Westens gegenüber Iran folgen. Und wenn der mächtige Staat im Nahen Osten wieder international salonfähig wird, könnte das den Friedensprozessen in Syrien und im Irak helfen. Auch ein anderes wichtiges Friedenszeichen wurde in den letzten Wochen gesetzt. Nach 54 Jahren Eiszeit nahmen die USA und Kuba wieder diplomatische Beziehungen zueinander auf. Am Freitag wird der US-amerikanische Außenminister Kerry Havanna besuchen und eine US-amerikanische Botschaft eröffnen. Mit dabei übrigens auch der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter. Die Schweiz hat die USA in Kuba bis heute diplomatisch vertreten und macht es übrigens immer noch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Es gibt also trotz allem ein wenig Hoffnung auf Weltfrieden.
Rabe Info.
Die tunesische Richterin Kalthoum Kenu geht mit dem Kopf durch die Wand und nimmt kein Blatt vor den Mund. Als erste Frau Tunesiens und zweite Frau in der arabischen Welt überhaupt hat sie für Präsidentschaftswahlen kandidiert. Als einzige Frau neben 26 Männern. Kenu kandidierte als Parteilose mit einem minimalen Budget von rund 25.000 Euro und schaffte es auf Platz 11. Ein beachtliches Ergebnis und ein starkes Zeichen für eine stärkere politische Beteiligung der tunesischen Frauen. Wilma Rall hat Richterin Kalthoum Kenu getroffen im Rahmen ihrer Reise ans Weltsozialforum in Tunis.
Dass die Revolution gesiegt hat, haben wir vor allem den Frauen zu verdanken. Diesen Satz hört man sehr oft in Tunis, wenn man über die Errungenschaften der Revolution spricht. Dann aber fragt man sich, ja, aber wo sind sie denn jetzt, all die Frauen, die dem Land die Revolution und sich selbst die politische Mitsprache erkämpft haben? Trotz fortschrittlicher Verfassung und 30% Frauen im Parlament, die tunesische Frau ist immer noch weit davon entfernt, gleichwertig am politischen Leben teilzuhaben. Das sagt Kalthoum Kenu, Richterin in Tunis und erste weibliche Präsidentschaftskandidatin Tunesiens.
C'est vrai que les femmes et les jeunes, ils ont joué un rôle très important, très très important pendant la révolution et même après la révolution. Mais nous n'avons pas vu beaucoup de femmes.
Es stimmt, die Frauen und die Jugend haben in der Revolution eine sehr wichtige Rolle gespielt. Nach der Revolution aber konnten sie sich nicht wirklich in der Politik etablieren. Die tunesische Verfassung und die Gesetze würden eine stärkere Beteiligung der Frauen erlauben. Das Problem liegt bei den Parteien. Frauen erhalten immer nur frauenspezifische Dossiers, zum Beispiel als Präsidentin der Frauenkommission. Die Frauen müssen sichtbarer werden. Und hier müssen die Parteien und die Gewerkschaften aktiv werden. Die Parteien müssen paritätisch sein, etwa gleich viele Männer wie Frauen, sonst wird sich nichts ändern.
Il faut que les partis politiques dans leur statut ils doivent appliquer la parité. Sinon rien ne changera.
Kalthoum Kenu spricht aus eigener Erfahrung. Ursprünglich wollte sie nicht für die Präsidentschaft, sondern fürs Parlament kandidieren. Weil nach der Revolution musste die ganze tunesische Gesetzgebung überarbeitet werden und sie dachte, ihre Kompetenzen als Richterin könnten dort nützlich sein. Als Unabhängige aber konnte sie nicht kandidieren und von den Parteien erhielt sie zu wenig Unterstützung. Keine der demokratischen Parteien wollte sie oben auf die Liste setzen. Deshalb habe sie sich entschieden, für die Präsidentschaft zu kandidieren und hat am 13. Juli 2014 als allererste der 26 Kandidaten ihre Kandidatur angekündigt.
Je l'ai annoncé à ce moment-là pour deux raisons. Je suis rentrée chez moi le soir, c'était le Ramadan, donc on veille un peu.
Ich habe meine Kandidatur am 13. Juli angekündigt, aus zwei Gründen. Ich bin nach Hause gekommen, es war Ramadan, es war spät. Auf Facebook habe ich Fotos der amerikanischen Botschaft in Tunis angeschaut. Sehr provokative Fotos. Es war ein Abendessen am 4. Juli. Alle wichtigen Köpfe der tunesischen Parteien waren da, saßen dort lächelnd zusammen und hatten Spaß. Aber zwischen diesen Parteien herrschte Krieg. Das hat mich enorm aufgeregt. Eine halbe Stunde später habe ich gelesen, dass der damalige Übergangspräsident Ghannouchi einen Konsenskandidaten vorschlagen will. Also nur einen einzigen Kandidaten für die Präsidentschaft. Was für ein Angriff auf die Demokratie. Und ich dachte mir, dann kandidiere ich halt selber, um der Bevölkerung wenigstens die Wahl zu lassen.
Je vais me présenter, pour donner la possibilité aux Tunisiens de choisir. Et c'était 5 heures du matin. Mon mari n'était même pas au courant. Il était en France. Personne n'était au courant.
Mein Mann war nicht zu Hause. Er war in Frankreich. Niemand wusste davon. Und als ich es veröffentlicht habe, hat mir eine Freundin verstört zurückgeschrieben: Hast du das gepostet? Oder wurde dein Konto gehackt? Ja, ich habe das geschrieben, sagte ich. Und dann sagte sie mir: Wenn du aus dem Satz, wenn Ghannouchi einen Konsenskandidaten präsentiert, werde ich kandidieren, das wenn rausstreichst, dann unterstützen wir dich.
Elle m'a dit alors enlève si, parce que moi j'ai dit si il va faire. Elle m'a dit enlève si et on sera avec toi. Et moi j'ai enlevé le si.
So hat Kalthoum Kennou als erste Frau Tunesiens für die Präsidentschaftswahlen Ende November kandidiert, ohne große Chancen, mit wenig Geld, aber viel Kampfgeist und Selbstvertrauen.
C'est le moment ou jamais que la femme tunisienne doit se manifester, même si elle n'a pas beaucoup de chance pour arriver.
Jetzt oder nie ist der Moment, wo die tunesische Frau in Erscheinung treten muss, auch wenn sie kaum Chancen hat zu gewinnen. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das besagt, zuerst muss man die Türe einen Spalt breit öffnen, und das habe ich versucht, die Türe ein bisschen zu öffnen, um die Mentalität der Frauen zu stärken. Die tunesischen Frauen haben eine psychologische Blockade. Es gibt viele militante Tunesierinnen mit sehr wichtigen Kompetenzen, aber sie sind blockiert, sie schaffen es nicht, sich für die hohen Posten zu bewerben. Deshalb habe ich kandidiert. Und meine Kandidatur war auch eine Botschaft an die Leute, die uns Frauen wieder schwächen wollen.
Meine Kandidatur war auch ein Message fort für die Leute, die versuchen, uns zu beißen und uns vers l'arrière.
Mit ihrer Kandidatur wollte Kalthoum Kennou auch eine Botschaft über die tunesische Grenze hinaus schicken. Sie wollte zeigen, dass Tunesien sich auf dem Weg zur Demokratie befindet. Und all diese Botschaften seien angekommen, meint sie. Platz 11 von 26 sei ein gutes Ergebnis, wenn man bedenke, dass sie nur sehr wenig Geld zur Verfügung hatte und als Unabhängige kandidierte.
D'abord, je suis magistrate et je n'ai pas le droit de faire partie d'un parti politique. C'est interdit par la loi.
Ich bin Richterin und deshalb darf ich gar keiner Partei angehören. Außerdem wollte ich als Zivilperson kandidieren. Ich habe den schwierigsten Weg gewählt, weil ich testen wollte, ob die Leute die Kandidatur einer Frau grundsätzlich unterstützten. Dabei habe ich zwei wichtige Dinge bemerkt. Erstens, dass ich bei den über 55-Jährigen und den Jungen große Unterstützung genieße. Bei den 30- bis 50-Jährigen aber gab es viel Widerstand. Eine Erklärung ist sicher, dass die ältere Generation noch den ersten tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba erlebt hat, ein überzeugter Säkularist und gesellschaftsliberal. Und die jungen Tunesier und Tunesierinnen, die wollten einfach eine Veränderung. Und eine Frau als Präsidentin ist eine Veränderung. Die Generation dazwischen aber ist stark vom Aufstieg des politischen Islams geprägt und deshalb etwas konservativer. Und was ich im Wahlkampf auch bemerkt habe, auf dem Land erhielt ich viel mehr Unterstützung als in den Städten. Als ich die Leute auf dem Land gefragt habe, wollt ihr eine Frau als Präsidentschaftskandidatin, haben die allermeisten geantwortet, egal ob Mann oder Frau, wir wollen jemanden, der Tunesien rettet.
Lorsque je pose la question, est-ce que vous êtes pour la candidature d'une femme, la réponse était presque à l'unanimité, on veut quelqu'un qui sauve la Tunisie, peu importe une femme ou un homme.
Die Religion, meint sie, habe im Wahlkampf insgesamt eigentlich keine Rolle gespielt. Selbst die ultrareligiösen Salafisten hätten sie nicht abgelehnt, weil sie eine Frau sei, sondern weil sie die Präsidentschaftswahlen insgesamt boykottierten.
Leur réponse c'était Madame Kennou, on vous respecte bien, on vous connaît bien. Malheureusement, on est contre les élections en général.
Sehr viele Wahlberechtigte hätten ja auch gesagt, sie könnten ja aus strategischen Gründen die Stimme nicht geben. All diese Argumente habe sie verstanden, meint Kalsum Kennu. Persönlich getroffen aber habe sie, dass die Frauenorganisationen ihre Kandidatur nicht unterstützt hätten.
Les femmes progressistes ne votent pas pour une femme, ça je l'ai pas admis. Honnêtement,
progressive Frauen, die nicht für eine Frau stimmen, das kann ich nicht verstehen. Klar hatte ich keine großen Chancen, aber es war trotzdem wichtig, dass ich ein gutes Resultat erziele.
Kalsum Kennu ist fest davon überzeugt, dass es mehr Frauen in Spitzenpositionen braucht. Frauen als Expertinnen kämen immer nur dann zu Wort, wenn es um Themen wie Gesundheit oder Familie gehe. Fast nie, wenn es um Wirtschaft oder Außenpolitik gehe. Das müsse sich ändern, wenn man die Gesellschaft verändern wolle.
Parce qu'on peut pas changer les mentalités si on n'essaie pas de laisser la femme s'exprimer et de
Diese patriarchalische Mentalität ändere sich nur, wenn die Frauen in der Öffentlichkeit stärker präsent seien und ihre Kompetenzen zeigen würden. Die Zeit der Debatten innerhalb von Frauenorganisationen sei vorbei, meint sie. Es sei an der Zeit, auf breiter Ebene, mittendrin in der Gesellschaft, die Stimme zu erheben.
Bien sûr, la question a été débattue.
Die Frage der Frauenrechte wurde immer wieder in Seminaren und Frauenorganisationen diskutiert, mit den immer gleichen Frauen, meist aus der Oberschicht. Das bringt uns nicht weiter. Die Frauen müssen mit Frauen und Männern diskutieren, mit den Frauen in den Fabriken, den Landarbeitenden, die die komplexen Debatten innerhalb der Frauenorganisationen nicht verstehen. Sie brauchen eine klare, einfache Sprache.
Deshalb hat Kalsum Kennu auch darauf verzichtet, im Wahlkampf die Frauenorganisationen direkt um Unterstützung zu bitten. Rückblickend meint sie:
Peut-être j'ai fait le mauvais choix de me présenter sans.
Vielleicht war es die falsche Entscheidung, sie nicht direkt anzugehen. Ich war der Meinung, es sei an Ihnen, auf mich zuzukommen, wenn Sie die Kandidatur einer Frau wirklich unterstützten. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht weniger kompetent als unser aktueller Präsident. Und ich habe auch immer gesagt, die Präsidentschaft ist eine Institution und keine einzelne Person. Sicher ist die Person wichtig, aber es kommt immer darauf an, mit wem man zusammenarbeitet.
À son rôle, à son poids, mais il faut savoir comment choisir avec qui travailler.
Durch ihre Wahlkampagne und weil sie als erste und einzige Frau für die Präsidentschaft kandidierte, erlangte die Richterin Kalsum Kennu nationale und internationale Bekanntheit. Dies führte dazu, dass sie ins Gespräch kam, neue Justiz- oder Außenministerin der Regierung von Ministerpräsident Habib Essid zu werden.
On me dit que mon nom a beaucoup circulé lors de la formation du gouvernement.
Man sagte mir, dass mein Name oft genannt wurde in der Zeit der Regierungsbildung. Es gab Journalisten, vor allem aus Spanien, die während dem Wahlkampf geschrieben haben, Tunesien braucht keine Werbung mehr für den Tourismus zu machen, wenn eine Frau Präsidentin der Republik ist. Das wurde zu einer Art Slogan. Wegen solchen Sachen wurde ich dann als Außen- und Justizministerin gehandelt. Aber ich war immer sicher, dass ich den Posten nicht kriege. Warum? Weil ich sehr unabhängig bin. Ich bin kein Parteimitglied. Deshalb glaube ich nicht, dass ich jemals einen Posten in der Regierung oder im Parlament haben werde. Ich werde immer Kennu, die Richterin, sein.
Donc, je ne pense pas que j'aurai un poste ni au gouvernement ni ailleurs. Je serai toujours Kennu Kelsum, la magistrate.
Sagt Kalsum Kennu. Sie ist Richterin in Tunis und war die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin Tunesiens.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 10. August auf Rabe. Ab heute sind wir wieder jeden Tag von Montag bis Freitag für euch da. Morgen unter anderem mit einem Nachruf auf einen der außergewöhnlichsten Sendungsmacher im Rabe-Universum. Ray Green von der Sendung Soul to Soul hat uns am 1. August traurigerweise verlassen. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Lucia Vasella und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen guten Start in die Nachsommerferienzeit und für die, die noch Ferien haben, weiterhin schöne Ferien. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.